Läuft?
Nein.
Gut. Ist jetzt ganz schön weit weg.
In der Vorlesung, oder?
Ja, ich komme. Ich will irgendwie noch kurz beten. Hab das noch auf dem Herzen, Vater. Ich bitte dich, dass du uns jetzt deinen großen Himmelsschlüssel schenkst, Herr. Für dein Wort, dass wir es verstehen. Für unser Herz, dass wir es verinnerlichen. Und ich bitte dich jetzt einfach um deinen Geist, der uns alles begreifbar macht. Amen. Ja, es war total witzig. Als Stefan mich heute anrief, heißt es, glaube ich, wusste ich eigentlich sofort, als ich deine Nummer gesehen hatte, was er wollte. Und das passt mir, wenn ich jetzt so genauer darüber nachdenke, eigentlich auch ziemlich gut in den Kram. Weil ich hatte eine relativ kurze Nacht und war ziemlich müde und dachte dann schon so, naja, wenn du dann heute Abend in der Gemeinde sitzt, da gab es schon Tage, da musste man gegen die Müdigkeit hart ankämpfen. Und wenn ich hier vorne sitze, fällt das wenigstens aus. Das ist schon mal gut. So, wir machen außer der Reihe weiter. Und ich habe drüber gebetet und geguckt, okay, was ist heute dran, was hat heute Gott für euch? Und ich hatte einfach auf dem Herzen, euch mit in meine Bibellese zu nehmen, die ich heute halt hatte. Ich lese zurzeit 2. Könige. Und der Text war irgendwie so gut und dann kam total viel dazu, deswegen werden wir heute 2. Könige 22 lesen. Ich werde zum Verständnis mal vorab noch ein paar Worte zu dem Buch der Könige, speziell zum 2. Buch der Könige, verlieren. Eigentlich muss man das, denke ich, schon als Einheit sehen. Und zwar schließt es sich eigentlich unmittelbar an das an, was wir jetzt zurzeit eigentlich am Mittwoch lesen, an das Buch der Richter. Das heißt, es hat nach den Richtern eine Zeit angefangen, wo sich das Volk Könige gewünscht hat. Und schon in Mose stand es geschrieben, dass das Volk sich Könige wünschen wird. Da wurde das Königsgesetz zum Beispiel gegeben. Und ja, so ist es auch gekommen. Es gab viele Könige unter dem vereinten Israel, so wie Gott sie da hergeführt hat, aus Ägypten kommend. Und dann hat sich irgendwann das Volk gespaltet in 2 Reiche, das Nord- und das Südreich von Israel. Und wir steigen jetzt relativ weit hinten in der Geschichte von den getrennten Reichen ein. Mit König Josia. Das spielt so ungefähr in den Jahren, ich habe mir das aufgeschrieben, 600 und was zerquetschtes vor Christus. Und die Geschichte ist schon so weit fortgeschritten, dass das Nordreich, das Reich Israel, schon in die Gefangenschaft geführt wurde, dass das sozusagen erobert wurde von den Assyrern und dass dort der König in Gefangenschaft ist. Das Volk wurde verschleppt nach Assyrien, so wie es prophezeit war. Und ja, das hing einfach mit der Sünde zusammen. Das hing einfach damit zusammen, dass sie sich abgekehrt haben von Gott und von dem, was Gott ihnen für Gesetze und Gebote gegeben hat. Und die Könige dort einfach zum Götzendienst verführt haben, all diese Dinge, die Gott halt Gräueltaten waren. Und deswegen sind sie verschleppt worden. Und das gleiche Damoklesschwert sozusagen hängt ja auch noch über Juda. Auch da hat Gott gesagt, hey, ihr habt so lange das gemacht, was ich nicht wollte. Und so viele Könige haben euch da zu solchen Taten verführt. Und noch ist aber Juda dort dort, wo sie angesiedelt wurden. Und wenn man von Juda spricht, muss man noch dazu sagen, es ist nicht nur Juda, sondern es gehört streng genommen auch der Stamm Benjamin dazu. Ja, und Jerusalem ist hier noch die Hauptstadt von diesem Reich. Und das sind jetzt die letzten Könige, die in dieser Zeit, wo das Land noch nicht gänzlich erobert wurde, noch in Israel, in Juda sind. Und der Josia ist ein Nachkomme Davids. Gott hat David ja versprochen, dass sein Samen nicht ausgerottet wird und er sozusagen auf ewig dort oder auf lange Zeit regieren wird. Und diese Linie war kurz unterbrochen, aber ja, es sind viele von seinen Nachfolgern dann auf den Thron auch gestiegen. Und Josia ist einer der, ich würde sagen, vorbildlichsten, einer der am gottgefälligsten lebt. Und ich würde einfach mal jetzt nach all der Worte mit euch anfangen zu lesen, Vers 1. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adajas von Bozkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Wenn wir hier lesen, seines Vaters David, heißt es nicht, dass es sein Vater war, das heißt einfach, er ist Nachkomme von David, das ist sozusagen die Beschreibung dafür. Da steht dann immer sein Vater oder sein Sohn. Also er entstammt ja seiner Linie. Und was wir hier in diesen ersten zwei Versen sehen, ist ganz, ganz typisch für Könige. Es ist ähnlich wie, ich würde fast sagen, wie bei den Briefen, die Paulus schreibt. Da kommt auch immer so ein gewisser Briefkopf in der Art, da kommt ein Gruß an die Gemeinde oder wo er es gerade hinschreibt. Und wenn man durch Könige geht, könnt ihr euch gerne auch mal angucken. Es ist sehr interessant, es ist immer der gleiche Anfang. Es geht immer gleich los. Das war sein Name. Er war so und so alt, als er auf den Thron stieg. Er hat so und so lange regiert, war der Nachkomme von dem und dem, in der Regel von David. Und die Mutter war die und die. Und er tat das, was gut war in den Augen des Herrn, oder er tat das, was dem Herrn missfiel. Das ist das, was in diesen ersten Versen immer geschrieben steht. Und ich dachte heute so, hey, das ist doch krass, das ist doch eigentlich, es ist wie ein Steckbrief, oder? Kurze Information, kurz und prägnant, was müssen wir wissen über den, was hat den ausgezeichnet, zack, Steckbrief Josia, 8 Jahre, als er auf den Thron kam, 31 Jahre regiert, er tat was, was dem Herrn gefiel. Das ist das Wichtigste, was wir zu dem wissen müssen. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt hier bei allen von diesen Königen so, was wäre denn jetzt, wenn jetzt ein Steckbrief von mir geschrieben werden würde, was steht denn da jetzt drin? Würde vielleicht stehen hier, Markus, gab Jesus sein Leben, als er 16 Jahre alt war, lebt nun seit 7 Jahren mit Gott, mehr schlecht als recht, oder er schlägt sich so durchs Leben, oder er bemühte sich stets. Was würde dort stehen, habe ich mich so gefragt. Und ich fand die Frage irgendwie total wertvoll, so sich da mal drüber Gedanken zu machen, was würde denn in deinem Steckbrief stehen? Ja, wenn Gott einfach jetzt so ein Fazit zieht und sagt, okay, die Dorit, ja, seit 8 Jahren geht sie mit mir und ist die Tochter von dem und dem, seit 10 Jahren, was weiß ich. Und sie tat stets das, was dem Herrn gefiel. Oder ja, die Judith tat stets das, was dem Herrn ein Dorn im Auge war. Wie auch immer. Was habe ich da vorzuweisen? Und ich habe so gedacht, Mensch, ich möchte mal, wenn ich irgendwann mal gehe oder wenn Leute von mir erzählen, dann möchte ich einen Steckbrief haben, wo das steht, was hier in diesem letzten Satz steht, in Vers 2. Das ist für mich hier das, was wichtig ist. Und das ist die zentrale Aussage. Und das ist auch das, woran die Könige gemessen werden, vor Gott zumindest. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Wow, das ist was, wofür ich gern bekannt wäre. Nicht wegen meines Vaters David, aber einfach wegen dem nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links, ja. Das Hochhalten von dem Wort Gottes, und das ist das, was mein Leben bestimmt, und da möchte ich nie abweichen. Wenn man das mal von mir sagen kann, dass mir das gelungen ist, dann wäre ich eigentlich glücklich. Und ja, ich fand das einen guten Gedanken. Was steht in deinem Steckbrief drinne? Ja, wenn man das jetzt mal mit der heutigen Sprache ausdrückt, in Zeiten von sozialen Netzwerken wie Facebook würde wahrscheinlich Gott dann sagen, Josia, gefällt mir. Und wenn man sich die Könige anguckt, viele, viele vor ihm, das wäre dann so ein Daumen nach unten, Dislike-Button. Ja, aber Josia ist einer, der dem Herrn gefiel. Und wir werden gleich noch sehen, wie weit das geht. Und inwieweit er auch das erfüllt, was Gott möchte und was er auch als Gebot gegeben hat. Lesen wir mal weiter bis Vers 7. Und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schabfan, den Sohn Asaljas, des Sohnes Meschulams, den Schreiber in das Haus des Herrn und sprach, geh hinauf zu Hilkia, dem Hohenpriester. Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern, nämlich den Handwerkern und Bauleuten und den Maurern, um Holz und behauene Steine für die Ausbesserung des Hauses zu kaufen. Doch soll man nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Der Josia war also hier in dem Moment, wenn man das mal ganz einfach zusammenrechnet, 26 Jahre alt, als er gesagt hat, hey, der Tempel hat Schäden, wir sollten da was dran machen. Das ist Gottes Wohnung hier auf Erden, so wie er gesagt hat, den sollten wir wieder in Ordnung bringen. Und wenn wir vielleicht mal kurz zurückschauen, das gab es schon mal und das ist noch gar nicht so lange her. Schauen wir mal in 2. Könige 12, Vers 4 bis 10. Da lesen wir von dem König Joas von Juda. Vers 4. Oder Vers 5 reicht eigentlich. Und Joas sprach zu den Priestern, alles Geld der Weihegaben, das in das Haus des Herrn gebracht wird. Das Geld jedes Gemusterten, das Geld der Seelen, das jeder nach seiner Schätzung gibt, auch alles Geld, das jemand freiwillig ins Haus des Herrn bringt, das sollen die Priester zu sich nehmen. Jeder von seinen Bekannten. Davon sollen sie die Schäden am Haus ausbessern. Alles, was dort an Schäden gefunden wird. Als aber die Priester im 23. Jahr des Königs Joas die Schäden am Haus noch nicht ausgebessert hatten, da berief der König den Priester Jojada und die übrigen Priester und sprach zu ihnen, warum bessert ihr die Schäden am Haus nicht aus? So sollt ihr nun das Geld nicht mehr nehmen von euren Bekannten, sondern sollt es für die Ausbesserung des Hauses geben. Und die Priester waren damit einverstanden, dass sie von dem Volk kein Geld mehr nehmen sollten und auch die Ausbesserung des Hauses nicht mehr zu besorgen brauchten. Da nahm Jojada, der Priester, eine Lade und bohrte ein Loch in ihren Deckel. Und er stellte sie zur rechten Hand neben den Altar, wenn man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, welche die Schwelle hüteten, legten alles Geld hinein, das zum Haus des Herrn gebracht wurde. Das ist quasi die Geburtsstunde unseres heutigen Opferstocks. Oder, wenn man so will, unserer Geldkanne, die dort vor der Tür steht. Damit hat es angefangen, hier steht schwarz auf weiß, die Spendenkanne von Jerusalem gewissermaßen. Das heißt, ja, auch da haben die Leute Geld gegeben, um einfach ja das Haus des Herrn mitzubauen, so wie wir jetzt hier der ein oder andere vielleicht Geld in die Gemeinde gibt, um dann einen schönen neuen Fußbodenbelag da reinzulegen oder eben neue Tassen fürs Café zu kaufen oder ähnliches. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wann das gewesen ist, ich habe da mal ganz schlau zusammengerechnet, das war vor insgesamt circa 191 Jahren, dass der Joas den Tempel ausgebessert hat. Das heißt, knapp 200 Jahre sind seitdem vergangen und in diesem Tempel ist viel passiert. Der Tempel hat viel gesehen und nicht nur gute Dinge. Denn ja, ich habe dann mal noch ein bisschen weiter gelesen in so einigen Anmerkungen dazu und da stand auch beispielsweise drin, dass gerade unter den vorherigen Königen und gerade der König Manasse von Juda und auch sein Sohn der Amon, die haben genau das getan, was Gott nicht gefiel und die haben dort Götzendienst getrieben. Auch im Tempel haben dort andere Götzen und Götter angebetet, haben dort Statuen angebetet, haben dort Statuen errichtet, geopfert für diese Götter und so weiter. Und da stand wohl auch, dass der Tempel da sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, gerade unter König Manasse. Also es war dringend Zeit, dort mal wieder Ausbesserungen vorzunehmen. Was ich hier in diesen Versen interessant finde oder auch irgendwie, ja, was mir so wichtig geworden ist, auch für uns heute, ist dieser Vers 6 und 7. Da geht es nämlich um das Vertrauen, das den Handwerkern entgegengebracht wird. Da geht es darum, dass gesagt wird, hey, du brauchst das mit denen nicht abrechnen, die sollen dir keine Rechenschaft ablegen, vertrau denen, denen kannst du vertrauen. Gib denen einfach das Geld und die machen ihre Arbeit. Und da musste ich so an mich denken und dachte, krass, es fällt mir oft total schwer, so Vertrauen zu schenken, Kontrolle loszulassen. Und das ist eigentlich gar nicht so gut, dachte ich. Und klar, man sollte, denke ich, schon überlegen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und man sollte dann naiv und blauäugig jeden alles anvertrauen. Und irgendwie sollte man natürlich schon auch weise sein und mit Weitblick überlegen, wem kann man was anvertrauen, was nicht. Aber ich fand, dass diese Stelle wirklich dazu ermutigt, anderen Leuten zu vertrauen. Und für mich heißt das wirklich, Kontrolle abzugeben. Also das heißt, anderen Leuten zugestehen, dass sie beispielsweise was im besten Sinne erledigen, so wie es hier ist. Ja, ich gebe denen das Geld und die werden nach bestem Gewissen handeln und werden diesen Tempel bauen, so wie das gut ist und nie, wie das vielleicht ihrem Geldbeutel am besten zugutekommt, sodass möglich noch was übrig ist, um dann nochmal in die Kneipe zu gehen oder so. Und mir fielen dann einige Beispiele ein, wie man das vielleicht jetzt auf die heutige Zeit beziehen kann oder wo ich das auch aus meinem eigenen Leben kenne, wo ich das eben so nicht kann. Das sind manchmal ganz, ganz simple Sachen. Der Tom, der putzt das Bad zum Beispiel. Dann sage ich mir, na, der Tom, der macht das bestimmt anders, als ich das will. Und ich habe da nämlich so einen Plan. Und weil ich da ein bisschen perfektionistisch bin, das ist nur ein Beispiel, und ich das aber so machen würde, ja, dann muss ich das nochmal nachkontrollieren. Und da sehe ich ja, ach ja, das war mir eigentlich schon klar, dass das nicht so aussieht, wie ich mir das gedacht habe. Da muss ich nochmal nachbessern. Das ist ein Beispiel, was mir einfiel. Irgendwas organisieren für die Gemeinde, eine Feier oder irgendwas. Ja, ich muss das in der Hand halten. Ich will das irgendwie machen und ich kann da nie loslassen, weil das muss nach meinem Plan gehen und nee, das muss schon unter meiner Kontrolle sein, weil sonst könnte das ja irgendwie laufen, wie ich das gar nie irgendwie gedacht habe. Oder ich borg jemanden, den ich vertraue, Geld, in dem Vertrauen, dass er mir das auch wiedergibt, wenn er das Geld dann hat, um mir das zurückzugeben. Oder mein Fahrrad verborgen oder was auch immer das sein kann. Oder was ich auch bei mir kenne, was mir auch noch sofort einfiel, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann bin ich oft so überkritisch und sage mir, ja, naja, also das stimmt bestimmt nicht, so wie der das erzählt, ja, das kann gar nicht sein. Also rein von der Logik, das spricht da total dagegen und irgendwie, nee, das, da muss ich gleich denen das mal sagen, dass ich das ganz, ganz anders sehe und das total kritisch finde, was er da gerade erzählt. Und da habe ich so gedacht, Mann, das ist echt blöd, weil gerade den Leuten und gerade unter uns Christen, wo irgendwie Vertrauen so das Wichtigste mit sein sollte, neben der Liebe zueinander, und daraus wächst ja auch Vertrauen, sollten all solche Sachen eigentlich keine Rolle spielen. Und ich kam dann zum Schluss, dass aus Vertrauen auch Frieden wächst. Das heißt, wenn man jetzt diese Beispiele nochmal hernimmt, die ich gerade genannt habe, und dort überlegt, wie das ausgeht, wenn man so rangeht, wie ich jetzt gerade ausgemalt habe, oder wie man so rangeht, wenn man jetzt Vertrauen da schenkt, dann sieht man, dass wenn ich jetzt zum Beispiel immer denke, naja, ich muss das selber kontrollieren oder ich vertraue nicht, dass mir das Geld wieder gibt, daraus entwächst Unfrieden, oder? Dass man sich dann überlegt, okay, was könnten wir jetzt mit deinem Geld alles machen, wenn ich das nie wiederkriege? Oder ja, alles, das bringt irgendwie so schlechte Gedanken, habe ich so bei mir auch gemerkt. Und es ist viel besser, Vertrauen einfach da zu schenken und das auch abzugeben und zuzulassen, dass ja, dass vielleicht dann auch nicht immer alles so perfekt läuft, wie man sich das selber vorgestellt hat, aber dass derjenige das schon im besten Sinne machen wird. Und deswegen wir gerade unter Christen einfach mehr vertrauen sollten und loslassen sollten. Das war für mich zumindest heute eine besondere Erkenntnis. Vielleicht, weiß nicht, trifft das auf euch nicht zu, aber ich fand das irgendwie so passend. Ja. Hier haben sie das auf jeden Fall gemacht und sie haben sich jetzt aufgemacht, diesen Tempel auszubessern und zu erneuern. Vers 8. Und Hilkia, der Hohepriester, sprach zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch und erlas es. Ja. Es handelt sich hier um die Schriftrolle Tora, also um das, was bis dahin bestand. Es handelt sich hier also um die, ja, im Wesentlichen um die 5 Bücher Mose. Das war das, was damals vorhanden war. Und man vermutet, auch da habe ich nochmal mich kundig gemacht, dass unter Manasse, diesem vorletzten König, sehr viel vernichtet wurde, dass der viele von den Abschriften vernichtet hat. Einfach weil er diese heidnischen Götzenkulte eingeführt hat. Der hat auch einige Priester umbringen lassen und so weiter. Also er hat wirklich massiv gegen Gott gearbeitet und der hat wohl vieles da vernichtet. Und hier wurde jetzt aber eine Abschrift wiedergefunden. Wahrscheinlich, man vermutet, dass dann hier im Tempel mal ordentlich aufgeräumt wurde und eben bei Bauarbeiten wurde dann diese Schriftrolle gefunden. Und da, wow, das war was ganz Besonderes, ja, diese Schriftrolle in der Hand zu haben. Und ihr kennt das bestimmt auch, wenn man irgendwie was verloren geglaubtes wiederfindet, das ist ein tolles Gefühl. Also zum Beispiel Mandy sucht schon seit Ewigkeiten den USB-Stick, den hat sie zwar jetzt noch nie gefunden, also falls den jemand gesehen hat, sie würde sich freuen. Aber auch so ist doch ein übelst schönes Gefühl, wenn man, ich kenne das, wenn ich nach meiner Brille suche, weil ich die irgendwo hingelegt habe beim Haare abtrocknen und dann weiß ich nicht mehr, wo sie war. Oder den Schlüssel oder irgendwie, wenn man alte Bilder entdeckt von früher oder irgendwelche Gemälde aus dem Kindergarten, dann guckt man sich das an und sagt sich, wow, krass, und oh, was habe ich denn hier gemalt und oder wie sah ich denn da aus? Das ist ja witzig. Und dann ist das ein schönes Erlebnis, was verloren geglaubt ist, wiederzufinden. Und ich dachte so, das ist erstmal ganz lustig und schön, aber es gab auch Momente in meinem Leben, und das nicht selten, wo ich genauso das Gleiche von mir schreiben könnte, wenn ich so auf meine Bibel gucke. Wo ich dann so irgendwann eines Tages mal so dachte, okay, krass, hier liegt ja deine Bibel. Die hat's da aber lang nie in der Hand. Und ich hoffe und ich denke, bei euch geht das natürlich allen nicht so. Ihr werdet die wahrscheinlich ganz, ganz regelmäßig zur Hand nehmen. Aber es soll ja auch nicht so sein, dass wir die immer mal verstauben lassen und dann mal wieder ausgraben, wenn wir gerade mal wieder irgendwie eine große Not haben oder was. Aber ich dachte so, was für ein Privileg. Zur damaligen Zeit, da gab es keine Bibel. Da konnte man in den Schrank greifen und sich so ein Schriftstück rausnehmen, wo alles drin steht, die ganze Wahrheit offenbar und jeder konnte es wissen und jeder konnte es lesen. Sondern früher, da lief das alles auf Mundpropaganda, da ging es ums Weitersagen. Da wurde das, was der Vater erlebt hat und von seinem Vater und von dem sein Vater und von dem sein Vater gelehrt bekommen hat, an die Kinder weitergegeben. Das heißt, die konnten nicht das Wort aufschlagen und sagen, okay, was erzählt er mir vorne? Da muss ich doch selber mal nachschauen, ob das überhaupt Sinn macht. Aha, nee. Oder dass man halt sagt, okay, ich will selber irgendwo wissen, wer der Gott ist und was der eigentlich von mir will und was das alles mit mir zu tun hat. Deswegen lese ich da selber nach. Das funktioniert es so nie. Und irgendwie hat mir das, war das so ein Aha-Moment, weil ich fand, das erklärt total viel, warum oftmals, wenn ein König beispielsweise abgefallen ist von Gott und sich da abgewandt hat und damit seinen obersten, ja, obersten Beamten und so weiter, also die, die das Sagen hatten, auch das ganze Volk abgefallen ist. Auf wen sollten sie vertrauen? Sie hatten die, die dort irgendwie die Regeln und die Richtlinien vorgegeben haben. Und was die machen, ist richtig. Und es trifft nicht auf alle zu. Das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, aber auf die Masse trifft es dann doch zu, dass sie dann eben genau, je nachdem, wie der König damals war, auch entweder Gott angebetet haben und alles andere verworfen haben oder absolut die Götzen angebetet haben und mit Gott nichts mehr zu tun hatten. Hey, was für ein Privileg, dass wir uns selber schlau machen können und dass wir nie abhängig sind von dem, was der Pfarrer hier vorne erzählt, von dem, was in dem christlichen Buch steht oder bei Bibel TV läuft, sondern dass wir uns selber eine Meinung bilden dürfen, weil wir das frei zugänglich haben, überall. Und es ist so ein einfaches Buch, weiß nicht, was das kostet, vielleicht 10 €, aber es ist so kostbar. Und auch hier gerade in der DDR wurde das hart erkämpft. Ich weiß es zwar nur von Erzählungen, aber ich weiß, dass es so war. Und trotzdem, wie ich das sagte, gibt es Momente, wo man halt denkt, okay, stimmt, die gab es ja auch noch. Dieses staubige Buch, das sollte ich mal wieder rausholen und angucken. Ich finde, die Bibel sollte uns viel, viel kostbarer sein. Und ich muss mir das selber wieder vornehmen, einfach das mehr wertzuschätzen, weil das ist halt nicht nur ein Buch. Und das ist ein großes Privileg, was wir haben im Vergleich zu den Leuten damals, weil, ja, die hatten das nie. Und mussten trotzdem sich irgendwie durchs Leben kämpfen, wurden auch gerichtet für das, was sie gemacht oder was sie nicht gemacht haben. Ja. So ist es. Lesen wir mal weiter, bis Vers 10. Und Schaffan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus vorhanden war, und haben es den Werkmeistern gegeben, die im Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Dann berichtete Schaffan, der Schreiber, dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las es dem König vor. Ja. Schritt 1 hatten wir gerade, lies deine Bibel, mach dich selber schlau, gehöre zu den Wissenden. Schritt 2, sag's weiter, behalte es nicht für dich. Das ist eigentlich keine neue Lehre, das hören wir jeden Tag. Trotzdem ist es so wichtig und elementar für uns. Ja, verschenke Bibeln. Ich habe mir das noch vorgenommen, Bibeln zu verschenken. Ich habe bis jetzt noch nie eine verschenkt, aber ich habe es immer noch vorgenommen. Einfach zu sagen, hey, das ist nicht nur ein kostbares Buch für mich, sondern wenn das für mich kostbar ist, dann ist es auch für den nächsten kostbar. Ja, lies draus vor, deinen Patenkindern, deinen Enkelkindern, ja, teil das. Das soll nicht nur für uns kostbar sein. Lesen wir mal noch Vers 11. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Man vermutet hier, dass hier die ganze Prophezeiung vorgelesen wurde aus Mose, wo es darum geht, was mit dem Volk passiert, wenn sie abfallen von Gott. Und ich wollte es eigentlich schon eher sagen. Ich habe nur vergessen, wo ich das sagen wollte. Aber ich fand das total wichtig. Nämlich, durch das ganze Leben von Josia sieht man, dass er ein absolut 100% gehorsamer Mann war. Na, zu 99% vielleicht. Und als er Gott kennengelernt hat und als er auch jetzt dieses Wort gefunden hat, war er absolut gehorsam und hat einfach, ja, wie es hier vorne steht, ich wollte es wahrscheinlich ganz am Anfang sagen, wie es hier vorne steht, ne, ist nicht zur Linken und nicht zur Rechten abgewichen. Er hat was gehört, er hat es für sich erkannt, er hat gesagt, krass, da ist was dran, das mache ich jetzt so. Und ich dachte so, ja, eigentlich ganz normal, wenn man irgendwas toll findet, wenn man für was begeistert ist, dann macht man das, dann setzt man das in die Tat um. Wenn ich irgendwie, also ich vielleicht nie, aber jemand anderes eine tolle Homepage empfohlen bekommt, da gibt es super Kochtipps, na, dann gehst du da drauf und guckst dir das an und sagst ja, hey, das sieht gut aus, das mache ich mal für meine Familie oder für meine zwei Freunde, Tom und Markus. Oder hier die neuesten Abnehmtricks. Ah, ich wollte schon immer ein paar Pfunde loswerden. Da gucke ich mal, das probiere ich gleich mal aus. Oder Motivationstricks, wie ich die Belegarbeiten eher fertig bekomme. Oder ich habe heute wieder was gesehen, beispielsweise in Nachrichten, ja, irgendwie, wie kriege ich das hin, dass meine Kinder früh und abends ein bisschen mehr aus dem Knick kommen und eben nicht eine halbe Stunde brauchen, bis sie Zähne geputzt haben, sondern 3 Minuten und solche Sachen, ja. Das sind Tricks und Tipps und das sieht man und sagt sich, krass, das klingt gut, das hat bei anderen geklappt, das muss ich ausprobieren. Oder du kriegst einen guten Bäcker empfohlen oder geh mal zu dem Friseur. Na, dann probierst du das vielleicht mal aus und sagst dir, Mensch, das klingt gut, das mache ich. Aber wie ist denn das im Glauben? Wir sitzen alle hier, zweimal die Woche meistens, vielleicht mal noch einen Männerabend, vielleicht mal noch einen Frauenabend. Und da gibt es viel zu hören, da gibt es viel zu erleben, da gibt es was fürs Herz, das ist schön und das tut gut. Ja, und dann? Also die Frage ist, gehe ich danach verändert nach Hause? Oder und habe ich eine Erkenntnis? Oder ja, gehe ich nach Hause und sage mir, okay, das war ganz interessant, das war gut. Ja, na dann sehen wir uns am Sonntag. Und ja, und dann lebe ich so mein Leben weiter, wie ich es halt lebe. Und sag mir auch, ja, das war schon interessant, was du letztens gehört hast, aber so richtig mit mir was zu tun oder sich das irgendwie auswirkt oder dass man das sehen kann, ja, da kann man eigentlich jetzt nie von reden. Ja, war eine nette Predigt. Und der Hauskreis war ganz gut. Ja, aber das war's dann auch. Und ich will euch ermutigen, und mir ist das auch so bewusst geworden, hey, wenn ich irgendwo hingehe, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, und speziell, wenn ich aus Gottes Wort höre, weil irgendjemand das auslegt, dann will ich mir mindestens ein was da mitnehmen. Mindestens ein was. Wenn es was ganz Kleines ist, was ich für mich sage, das war mir wichtig, das war so ein kleines Gold Nugget, das nehme ich mit nach Hause. Und das setze ich um. Und daran arbeite ich. Und daran will ich mich erinnern, dass ich das da mitgenommen habe. Und nie nach Hause gehen zu sagen, es war eine schöne Predigt, aber jetzt gehe ich vor meinen Fernseher, in mein Bett oder lese ein Buch, sondern ja, wichtig ist, was danach kommt und nie was passiert, wenn wir jetzt gerade hier sitzen. Ja, und der Josia, der hat es begriffen, der hat es nämlich gehört und er hat hier dieses Wort gefunden und das hat ihn berührt und er hat gesagt, hey, da muss ich was tun, da muss ich was ändern. Und da hat sich eine Menge geändert. Wenn euch das interessiert, lest Kapitel 23, da steht eine ganze Menge drin, was Josia dann getan hat. Wirklich cool zu sehen. Ja. Und ich lese nochmal, und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Hey, das hat ihn zutiefst berührt, was da drinnen stand. Das hat ihn geschmerzt. Das hat ihn fertig gemacht. Dieses Zerreißen der Kleider, das sieht man oft, gerade im Alten Testament, das war ein Zeichen von Wehklage, von Trauer, von Schmerz. Wenn irgendwas Schlimmes passiert war, wenn irgendeine Hiobsbotschaft von Propheten kam, die Könige, hat man oft gesehen, auch David ist es so ergangen, oder wenn jemand gestorben war. Also es gab da verschiedene Sachen, wo Leute einfach, um ihre Trauer auszudrücken, sich die Kleider zerrissen haben, und das macht er hier als König. Ich konnte mir zwar nicht so richtig erklären, warum man gerade die Kleider zerreißt, aber irgendwie, es ist halt ein Symbol, ne? Dass man vielleicht innerlich zerrissen ist oder so. Also es war auf jeden Fall damals in dieser Kultur so üblich. Und das macht er hier wegen der Gerichtsandrohung, die dann kommt. Das lesen wir auch gleich noch. Und das erschüttert ihn einfach. Und der Josia hat hier etwas ganz, ganz Wichtiges erkannt. Auch wenn hier von ihm geschrieben steht, er ist nicht zur Linken und nicht zur Rechten von dem Weg abgekommen. Und ja, er war, ich würde es mal mit meinen Worten sagen, Gottes Freund. Da hat er erkannt, hey, es geht hier auch um mich. Und das betrifft mich. Das ist das, was hier steht in Mose. Das ist schon viele Jahre her, aber das geht um mich. Und das hat, wie gesagt, das hat ihn zutiefst berührt, das hat ihn betroffen gemacht. Und ich musste mich neu hinterfragen, okay, habe ich das überhaupt verstanden, was ich hier lese? Habe ich das überhaupt begriffen, dass es hier um mich geht und dass es nicht irgendwelche Geschichten von dem alten König aus Israel sind oder von dem frommen Mann aus Nazareth? Nee, es geht hier um mich. Und irgendwie hat mich das halt traurig gemacht, wo ich so dachte, krass, du liest so oft deine Bibel und es lässt dich kalt. Nicht, dass man sagt, ja, das interessiert mich alles nie, aber dass man sagt, ja, hast jetzt hier deine 2 Kapitel gelesen. Ja, jetzt Computer spielen oder irgendwas anderes. Also ja, es lässt mich irgendwie so innerlich kalt und es berührt mich gar nicht. Und warum ist das so, habe ich mich dann gefragt. Ist das jetzt, weil man selbstgefällig ist und sich sagt, ja, ich brauche das alles nicht, ich brauche keine Ermahnung, ich bin schon so gut, ich kriege das schon eigentlich alles ganz gut hin, was Gott hier will? Oder ist das, weil ich denke, ja, das hat, ich verstehe das gar nicht, was das mit mir zu tun hat. Aber ich wünsche uns das, dass wir an den Punkt kommen wie der Josia, dass wir vielleicht nicht unbedingt unsere Kleider zerreißen, aber dass wir zumindest ergriffen sind von Gottes Wort und dass wir, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir da berührt von sind, weil wir verstehen, dass es um uns geht und dass es, ja, dass es hautnah ist, genau für uns geschrieben, in dem Moment für uns gemacht. Und dass da so viel drin steckt, ups, jetzt war es weg, dass ja, wir jeden Tag einfach erwarten dürfen, dass wenn wir das Wort aufschlagen, dass da gerade jetzt was drin ist, was Gott uns sagen will. Und dass wir eben nicht nur, wenn wir stille Zeit haben, da reingehen und sagen, okay, es ist jetzt eine Zeit, ich will die dir geben und jetzt lese ich ein bisschen, sondern dass wir sagen, hey, ich will berührt werden, ich will verändert werden. Ich will wirklich ergriffen sein von deinem Wort, ich will was begreifen, ich will mich freuen, weil ich was übelst Tolles erkannt habe, oder ich will bestürzt sein, weil ich gesehen habe, hey, in mir sieht es total schwarz aus, oder ich bin so weit weg von dir, oder was es auch immer ist, hey, ich will berührt werden, ich will nicht, dass mich das Wort kalt lässt. Weil, wie ich vorhin sagte, es ist so kostbar und es ist, ja, gerade auch das Neue Testament ist so hart erkämpft gewesen. Lesen wir mal, was Josia dann getan hat und was danach kam. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda, wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Ja. Hier an der Stelle wurde mir nochmal so klar, okay. Auch das ist total kostbar und total wertvoll. Und das ist was, worüber ich mich jeden Tag freuen sollte. Dass es mir nicht so geht und es ist eine gewisse Hilflosigkeit, wie ich es empfinde, dass ich sagen muss, oh Mann, ich brauche gerade Rat, ich brauche gerade Hilfe. Irgendwas in der Richtung, geh du bitte und frag Gott für mich. Was für ein Privileg ist es zu sagen, ich sitze jetzt hier, wie ich bin und ey, ich brauche gerade echt, ich brauche gerade Weisheit, ich brauche gerade Wegweisung, ich brauche gerade einfach in den Arm genommen zu werden oder irgendwas anderes. Und ich komme vor Gott, so wie ich bin, und sage ihm das, was ich gerade jetzt brauche, ohne dass da jemand zwischen uns noch steht. Ja, dass ich ganz persönlich vor Gott kommen kann. Dass ich keinen Mittler mehr brauche, so wie es damals gewesen ist, einen Propheten, der da irgendwo zu Gott geht und ihn befragt. Und ihr könnt euch das wirklich mal angucken. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht. Im Alten Testament gibt es wirklich wenige Stellen, wo Gott ganz persönlich zu jemandem ohne diesen Mittler über einen Propheten gesprochen hat und gesagt hat, und das ist mein Wille für dich und ich sage dir das, mach das. Es war so oft, gerade in den Königen sieht man das, dass die Könige zu den Propheten gegangen sind und die Propheten den Herrn befragt haben und vom Herrn eine Botschaft bekommen haben, die sie dann weitergesagt haben. Unser Mittler ist Jesus, das wissen wir, der ist für uns gestorben und der hat die Tür aufgemacht und damit können wir ja jederzeit vor Gott kommen. Und ja, was habe ich hier geschrieben? Ja, das ist echt toll. Und in dem zweiten Teil von dem Vers 13, ich lese nochmal kurz, denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Wir sehen hier nochmal den Hinweis auf diese große Schuld, die gerade Manasse und Ammon auf sich geladen haben. Und ja, wo sie auch das Volk in Sünde verführt haben. Und ich habe mich dann gefragt, okay, ist das jetzt wieder dieser Punkt, wo man wieder diesen Streit anfängt oder anfangen muss, diese Schuld der Väter, mit dieser Vätergeneration, wir hatten das schon, ich glaube da nicht dran, ich sage das nochmal ganz deutlich, aber ich glaube, man muss auch eins nochmal festhalten, um das verstehen zu können. An diesem Punkt hier ist vieles passiert und wirklich, ich rate euch, wenn euch das interessiert, lest Kapitel 23, was dann alles noch passiert ist, wie einfach dann Josia den ganzen Götzendienst, alles von diesem heidnischen Kult, diese ganzen Riten, diesen Opferritualen, allen diesen ganzen Kram, die die Könige vor ihm eingeführt haben, wie er das ausgemerzt und ausradiert hat, radikal, wie niemand vor ihm. dass zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem immer noch diese Götzenstatuen dastanden. Die Leute haben das immer noch angebetet. Und diese Altäre waren da. Es wurde immer noch denen geopfert. Es kam erst nachher. Also diese Schuld war nicht nur auf ihnen wegen der Väter und der Vorfahren, sondern auch wegen ihnen selbst. Und sie standen immer noch da und haben andere Götter geheiligt. Und das war ihr Fallstrick und nicht zwangsläufig das, was die Eltern und die Großeltern getan haben. Genau. Und das Gericht von Gott wurde einfach oft aufgeschoben. Und es wurde viel Gnade walten lassen. Man sieht das auch gleich nochmal, dass Gott sich immer wieder erbarmt hat. Aber ja, das Gericht, wissen wir, ist dann trotzdem über Juda gekommen und auch sie wurden in die Gefangenschaft nach Babylon dann letztlich geführt. Da gingen der Priester Hilkia und Achikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes Harschas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem, im zweiten Stadtteil, und sie redeten mit ihr. Hier sehen wir eigentlich was relativ Besonderes, was es so selten in der Bibel gibt, nämlich dass eine Frau eine bedeutende, große, wichtige Rolle hatte, speziell, dass es hier eine Prophetin war, die Gottes Wort weitergesagt hat. Es gibt noch andere Stellen, klar, Miriam zum Beispiel, die Schwester von Aaron, war eine von denen, oder auch Deborah von den Richtern, hatten wir zuletzt. Ansonsten gibt es da nicht viele, und hier ist es aber eine Frau, durch die Gott spricht. Und ja, vielleicht fragt ihr euch, was dieses Hüterin der Kleider bedeutet. Da stand in der Auslegung, dass es bedeuten kann, dass es die Hüterin der Kleider des Königs war oder der Kleider des Priesters, also irgendwie eine, die da wahrscheinlich darauf geachtet hat, dass das alles in Ordnung hat, dass das ja den Richtlinien entspricht, die Gott einfach aufgeboten hat. Gerade für die Kleidung der Priester hatten wir an Mose gelesen. Ja, das war ja ganz speziell, musste das aussehen und so. Und das war wahrscheinlich hier in dem Moment ihre Aufgabe. Zumal Mode und Frauen, das passt ja sowieso besser als jetzt Männer vielleicht. So, und diese Stadterweiterung, es gab nämlich zur Zeit von, oh, jetzt bin ich kein Mist, Hiskia war das, eine Stadterweiterung, wo wahrscheinlich dieser zweite Stadtteil, von dem wir hier lesen, entstanden ist. Zumal als Geschichtsinfo nebenbei. Wird vermutet, dass das daher kam, dass sehr, sehr viele Flüchtlinge auch gekommen sind von dem Nordreich, von Israel, die eben nicht in die assyrische Gefangenschaft gewandert sind, sondern geflohen sind und dadurch diese Stadt auch vergrößert wurde und es da diesen Stadtteil dann gab. Sehen wir mal, was die gesagt hat. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn gegen diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. In dem Punkt ging mir eine Sache durch den Kopf, die ich euch gerne empfehlen möchte. Wer das noch nicht hat, legt euch unbedingt eine Studienbibel zu. Ich finde es so wertvoll, danke euch nochmal für die tolle Studienbibel, wenn ich Bibel lese, eine Erklärung dazu zu haben, wo so viele Bezüge drin hergestellt werden, die ich so nie auf die Reihe kriegen würde. Also wenn du keine Studienbibel hast, kauf dir eine Studienbibel. Ist echt total wertvoll, weil du so viele Parallelen entdeckst. Wie gesagt, auf die kommt man einfach gar nicht. Beispielsweise, wie wir es hier lesen, eine Prophezeiung, die ausgesprochen wurde, die in dem Wort vor Hunderten von Jahren geschrieben wurde und jetzt eintrifft. Und das ist nur eine Stelle, nur ein Beispiel für so vieles, wo du sehen kannst, wie Dinge, die Gott irgendwann mal gesagt haben, passiert sind, eingetroffen sind, auch wenn das wirklich teilweise lange Zeit gedauert hat. Und vielleicht die Leute dachten, es passiert nie mehr, aber man sieht einfach, Gott hält sich an sein Wort und es wird so passieren, wie Gott es gesagt hat. Und ja, diese Verheißungen sind wahr geworden, wenn auch oft halt erst viel später. Und auch in diesem Falle ist es so. Und lesen wir noch zu Ende. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen, und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. So habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, also du wirst eines Tages sterben, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort bringen will. Und sie brachten dem König die Antwort. Also Gott hat hier Erbarmen und zeigt einfach hier wieder sein gnädiges Herz. Und ja, Josia hat hier eine Menge gemacht. Er hat seine Kleider zerrissen, das haben wir schon gelesen. Er hat vor ihm geweint, er war einfach zerbrochen und hat das alles vor Gott gezeigt. Er hat dort Fürbitte gehalten, er hat sich dort hingekniet und hat einfach versucht, alles Menschenmögliche irgendwie zu machen. Vielleicht weniger, um Gott zu besänftigen, aber zumindest, um nicht noch weitere Schandtaten, Sünden, Gräueltaten zu fördern. Und das war eine letzte Sache, die mir heute noch wichtig geworden ist. Hey, Gott will, dass wir uns ins Zeug legen für ihn. Er verlangt ja nichts Menschenmögliches, aber wir sollen uns ins Zeug legen. Und das steht hier nicht umsonst als Grund, warum Gott ihm diese Gnade gewährt und sagt, hey, du wirst in Frieden sterben, das wird alles erst nach dir kommen. Weil du zum Entsetzen und zu deinen Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast. So habe ich darauf gehört, spricht der Herr. Vielleicht kennst du das, dachte ich mir so in dem Moment. Ich kenne das zumindest. Dass man mit Gott betet und das sind so Dinge, die will man nicht sagen, weil die sind irgendwie unangenehm oder peinlich oder wie steht man da? Hey, wie affig ist das denn? Vielleicht kennt ihr das nicht, also ich kenne das. Wo ich mir dann denke, hey, Gott kennt doch mein Herz und Gott kennt doch meine Gedanken, eigentlich kann ich es doch sagen. Man will es sich kaum selber vorsagen, weil es vielleicht so blöd und so, ja, shame on me, so peinlich ist oder so unangenehm und Gott kennt das. Hey, dann gib ihm das voll hin, sprich die Dinge an, nenn sie beim Namen. Gott kennt es sowieso. Oder manchmal denke ich auch auf der anderen Seite das Gegenteil, okay, ich will das jetzt irgendwie gar nicht sagen oder es ist mir jetzt alles zu mühselig, das noch zu erklären oder das jetzt irgendwie Gott wirklich auszubreiten. Also ich werfe ihm da so ein paar Knochen hin, da kennt er mein Herz, da weiß er, wie ich denke und weiß er, wie ich fühle und was muss ich das jetzt noch groß erklären? Gott kennt das doch sowieso. Also auch das kenne ich zumindest von mir. Ich glaube, Gott will sehen von uns, was uns wichtig ist. Und deswegen, ja, seid ihr dann nicht zu fein für bestimmte Sachen, nicht zu schade, seid ihr auch nicht zu fein oder zu schade, ein tausendstes Mal für irgendwas zu bitten, wo du sagst, hey, ich flehe dich an zum tausendsten Mal, bitte mach einfach das und das passiert. Wenn du darum bittest, den Porsche zu bekommen, sollst du vielleicht deine Wünsche hinterfragen, aber wenn es darum geht, dass vielleicht jemand zu Gott kommt, hey, dann erwarte, dass du vielleicht auch noch tausendmal vor ihn kommen musst und wieder und wieder und wieder und wieder dich selber erniedrigen musst und einfach dich demütigen zeigen musst und sagst, hey, das liegt in deiner Hand, aber ich bitte dich so, so sehr und das ist mein innerster Herzenswunsch oder auch irgendwelche anderen Belange, hey, leg dich ins Zeug und lieg Gott in den Ohren. Und es ist immer wieder auch sichtbar in der Bibel, dass Gott sich erweichen lässt. Und dass Gott sich auch umstimmen lässt, ja? Abraham, der hier für sein Volk eintritt und bittet, mit Mose, und sagt, verwirf's nicht, ja? Und, ja, deswegen, kehr dein Herz nach außen, und, ja, bei Gott kannst du das, und er kann damit umgehen. Und leg dich ins Zeug, Gott will das, denke ich, sehen, wie wichtig uns Dinge sind. Und, Punkt. Ja. Wenn man das vielleicht nochmal kurz mit drei markanten Sachen zusammenfassen sollte, was ja mir heute wichtig geworden ist für uns. Wisse um den Schatz, der die Bibel ist und der in der Bibel steckt und auch deren Preis. Dann wende die Erkenntnisse an, die du gewonnen hast und teile das, behalte es nicht für dich. Und zum Schluss lass dich einfach von Gott berühren. Ja. Lass dich nicht kalt bleiben, wenn du Gottes Stimme hörst und wenn du Begegnung und Zeit mit ihm hast und zeig ihm und gib ihm dein ganzes Herz und sei da einfach, ja, ehrlich. Okay. Vater, ich wünsche mir das. so sein zu können wie Josia. Und Josia wird hier später noch von dir als der genannt, der ja der vorbildlichste, der frömmste und ja derjenige gewesen ist, der am meisten dir nachgefolgt ist. Mehr noch als David, ja. Das steht in deinem Wort. Und wow, das ist ein tolles Zeugnis. Das ist eigentlich alles, was für uns als Christen wichtig sein sollte, dass man uns das nachsagt. Und ich wünsche mir, dass ich so einen Steckbrief haben kann eines Tages, wo man sagt, ja, ist jemand, der ist mit Gott gegangen und den hat Gott benutzt. Und ja, dazu gehört es, dass wir in deinem Wort lesen, Herr. Dazu gehört es, dass wir Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, umsetzen. Und das ist oft viel, viel schwerer, als, ja, als das so dahergesagt ist. Und trotzdem, Herr, wirst du sehen, dass wir uns bemühen, dass es uns wichtig ist und dass wir uns anstrengen, Herr. Und dann wirst du Segen schenken. Und dann wird einfach alles andere daraus wachsen. Und ich möchte das sehen, immer wieder neu, dass wenn ich vor dich komme, dass ich verändert werde. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir das erleben dürfen, wie wir Veränderung erfahren. Und ja, wie du uns mehr in dein Bild gestaltest. Und wie wir das ganz abgeben können. Den ganzen Druck und die Last, ja, das liegt nie bei uns. Es liegt an dir, aber wir müssen den ersten Schritt machen. Wir müssen uns rauswagen. Zeit einfach mit dir verbringen, Licht für dich zu sein. Und dann wirst du einfach den Rest dazufügen und so viel Gutes werden lassen. Und ja, ich bitte dich auch um diese eine Sache, was mir noch so wichtig geworden ist, Herr. Also, wenn ich dein Wort höre, dann will ich deine Erkenntnis mitnehmen, dann will ich, dass mich das nie kalt lässt, sondern möchte ich da mir wenigstens eine Sache mitnehmen, die ich zu Hause dann umsetze und wo ich ganz, ganz praktisch anfange, meinem Leben zu arbeiten. Und ich bitte dich da immer wieder um Demut und um, ja, auch um ganz, ganz klares Sprechen von dir, dass man wirklich weiß, was dran ist. Und ja, ich danke dir, dass es einfach auch so, so toll ist zu sehen, was dann alles passiert und dass ich es auch gerade erleben darf, was einfach du alles tust. Wenn man erste Schritte geht und selber Entscheidungen trifft, die gut sind und die richtig sind, die auf dir begründet sind, Herr, und dass du dann Segen und Gelingen schenkst, Herr. Ja, und ich danke dir jetzt für diesen Abend, bitte ich auch jetzt für die Gemeinschaft, die wir jetzt noch haben, um deinen Segen und um deinen Geist, Herr, der uns verbindet und uns zu einem Leib macht. Und ja, ich danke dir einfach für dein Wort jetzt. Amen.
Judith hat mir gerade signalisiert, dass noch zwei Lieder spielen.